Gibt es im Leid überhaupt ein Miteinander? Gewissermaßen geht jeder Einzelne durch sein eigenes Leid durch und jeder erlebt unterschiedliches Leid. Während der eine, die sich um ungläubige Kinder besorgt, ist der andere mit seiner unsicheren Zukunft beschäftigt und wieder andere kämpfen um ihre Gesundheit, wieder andere kämpfen mit spezifischen Sünden. Und so wissen wir, dass Gott nicht jedem das gleiche Leid auferlegt hat. Und so kann auch nicht jeder mit dir in deinem Leid deinen Fußstapfen folgen und eins zu eins das durchmachen, was du durchmachst. Doch was nicht der Fall sein sollte, ist, dass die Gemeinde zu einer Art Schwimmwettkampf wird, wo jeder Schwimmer für sich alleine antritt, wo jeder Schwimmer für sich alleine auf seine eigene Bahn konzentriert ist, wo jeder Schwimmer nur auf seine eigene Kondition fokussiert ist und auf seinen eigenen Erfolg abzielt. Dass die einzigen Momente oder der einzige Grund, warum er nach links oder nach rechts schauen würde, wäre, um zu sehen, wo er sich selber befindet im gesamten Feld. Nun, so soll die Gemeinde nicht sein. Die Gemeinde ist kein Club von Einzelkämpfern, sondern eher ein Team, wo jeder Einzelne wichtig ist, wo jeder Einzelne eine Rolle spielt. Und Paulus macht ganz deutlich in 1. Korinther, dass die Gemeinde leidet, wenn ein Einzelner leidet. Er sagt in 1. Korinther 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Paulus geht sogar noch drüber hinaus. Er sagt, ihr seid nicht nur ein Team, wo man die Spieler austauschen kann. Ihr seid ein Organismus, wo jedes Teil ganz eng verknüpft ist. Und zwar so eng, dass man es am besten mit dem menschlichen Körper beschreiben kann. Wenn ein Glied des menschlichen Körpers leidet, leidet der ganze Körper mit. Es ist ein Organismus, wo alle aufeinander, miteinander zusammenhängen. Und ihr könnt euch das gut vorstellen. Wenn du einen kleinen Unfall hast, sagen wir, du fällst mit dem Fahrrad um und du hast eine Schürfwunde am Knie, dann ist es ja nicht so, dass du im Unfall sagst, ach, mein Knie da unten, das Arme, das blutet ein bisschen, dem geht's nicht so gut. Nein, dein ganzer Körper ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen, in dem Moment, wo es passiert. Dein Herz schlägt schneller, dein Schweiß bricht aus, deine Stimme reagiert, du schreist möglicherweise noch aus, deine ganzen Muskeln spannen sich an, der ganze Körper ist beeinflusst von diesem einen Moment. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn einer durch schwere Zeiten geht, dann gehen alle mit. Und wenn einer krank ist, dann gehen alle mit. So beschreibt die Bibel die Dynamik des Körpers innerhalb der Gemeinde. Und was dadurch deutlich wird, ist, dass Leid keine Privatsache ist, sondern in der Gemeinde ein Gemeinschaftsprojekt wird. Und so wollen wir uns heute einen Text anschauen, der uns vor Augen malt, wie eine Kultur des Miteinander aussehen kann. Eine Kultur, die dann nicht nur im Leid seine Anwendung findet, sondern allgemein in jeder Situation der Gemeinde seine Anwendung findet. Und dazu möchte ich heute mit euch zu Hebräer 10 gehen. Das dürft ihr gerne an dieser Stelle aufschlagen. Hebräer 10. Wir haben vor, in der Predigt uns auf die Verse 24 bis 25 zu konzentrieren. Des Zusammenhangs willen werden wir von Vers 19 an lesen. Vers 19 bis 25. Hebräer 10, Abvers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns darin auch Anweisungen gibst, wie wir als Gemeinde miteinander funktionieren können. Herr, und wir beten dich auch heute wieder an, dass du in deiner Gnade wirkst. Wir bitten dich, dass du uns offene Herzen, offene Ohren schenkst. Wir bitten dich, dass dein Wort heute auf fruchtbaren Boden fällt, dass wir nicht nur zu Hörern verkommen, sondern Täter werden, die das tun, was du von ihnen möchtest. Herr, wir befehlen dir auch an diesem Tag all jene an, die nicht bei uns sein können, die krank sind oder die unterwegs sind, dass du ihnen auch besonders nah bist. Wir bitten dich, dass du auch heute wieder deinen Willen verwirklichst durch diese Gemeinde. Wir bitten dich, dass dein Wort über diese Grenzen dieser Gemeinde verkündigt wird. Und so beten wir dich heute wieder einmal für diese Stunde, Herr, an. Rede du, denn dein Volk hört. Amen. Ein kurzer Abriss dessen, was wir bis jetzt schon durchgenommen haben. Wir haben eine Predigtreihe zu dem Thema Leid, mit dem wir uns zuerst einmal auseinandergesetzt haben mit der Frage, wo kommt Leid überhaupt her? Wo hat es seinen Ursprung und wo findet es seine Lösung? Wir haben damals festgestellt, dass es seinen Ursprung findet in 1. Mose 3, als die Sünde Einzug nahm in die Welt. Durch die Sünde ist die Welt unter einem Fluch sozusagen, das sich in verschiedenen Dimensionen ausbreitet im Leben jedes Einzelnen. Wir haben auch gesehen, dass dieses Leid nicht ausweglos ist, sondern seine Lösung findet in Jesus Christus allein. Der kam, der gestorben ist und der auferstanden ist und der vor allen Dingen mit all seinen Taten deutlich gemacht hat, dass er der Einzige ist, der diesen Fluch, der jetzt regiert, ein für alle Mal umkehren kann, beheben kann. Und weil Jesus Christus der Einzige ist, der das tun kann, muss jeder Christ, der ihm folgt, auch lernen, wie er nun in dem Leid, in dem er steckt, diesem Christus begegnen kann. Wie kann er diese Spannung aufrechterhalten? Und deshalb haben wir in den letzten drei Predigten uns intensiv mit dem Klagen beschäftigt. Damit beschäftigt, wie komme ich nun mit der Schwere meines Lebens zu meinem liebenden Vater? Doch was wir bis jetzt nicht gefragt haben oder beantwortet haben, ist, wie jetzt das Leid, das der Einzelne lebt, in der Gemeinde aufgefangen werden kann. Wie kann ich als Gemeindemitglied meinen Mitgliedern begegnen, die im Leid sind? Und wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich mit ihnen vorangehen? Und da gibt uns die Bibel viele allgemeine Prinzipien und die werden wir jetzt aus dem Hebräerbrief uns näher anschauen. Nun, in der Stelle, die wir gelesen haben, die kommt aus einem Gesamtzusammenhang, der nicht immer ganz einfach zu verstehen ist. Der Hebräerbrief bringt für viele Interpreten Fragen hervor, aber er bringt auch ganz viele ganz klare Aussagen hervor. Wer den Hebräerbrief liest von Kapitel 1 bis 10, wird von dieser Tatsache überzeugt, dass Jesus Christus unübertrefflich ist. Er lässt sich nicht vergleichen mit Mose, der als einer der größten Propheten Israels in die Geschichte ging. Er lässt sich nicht vergleichen mit jedem Engel, der jemals gewirkt hat und der bei Jesus Christus, bei dem Herrn, lebt. Er lässt sich nicht vergleichen mit irgendeinem Hohepriester, der schon im Amt war für das Volk Israel. Jesus ist einzigartig. Das führt er vor Augen. Und nicht nur das. Das, was er tut, ist genauso einzigartig. Während Israel es gewohnt war, täglich Opfer darzubringen für ihre Sünden, während Israel darauf beharren musste oder sich verlassen musste, dass der hohe Priester für sie diese Dinge tut, hat der Autor hier deutlich gemacht, diese Zeiten sind vorbei, denn Jesus Christus selbst hat ein Opfer gebracht, das völlig genug ist. Sein Tod am Kreuz hat ein für alle Mal gereicht, um alle Sünden zu tilgen. Und dank seinem Opfer nun braucht es kein Ritual der Sündopfer oder Brandopfer mehr. Er hat alles erfüllt. Und so geht der Hebräerbriefschreiber mit uns durch eine Reise des Evangeliums. Er führt dir vor Augen, was du eigentlich hast in dem Glauben, den du so schätzt. Und du wirst dich daran wieder festhalten können, dass du einen Hohepriester hast, der Tag für Tag vor dem Thron Gottes für dich einsteht. Einen Hohepriester, der aber nicht nur für dich einsteht, sondern der gleichzeitig Mitleid haben kann wie kein anderer, weil er vor dir schon auf dieser Erde gewandelt ist und Leid für dich getragen hat. Und einen Hohepriester, der selbst ein Opfer gebracht hat, das sonst keiner bringen konnte, um dich von deiner Sünde zu befreien. Das ist der Grundstein deiner Identität als Christ. Und diese Identität hat dann auch Konsequenzen. Das zeigt sich. Und darauf geht er nun ein in der Passage, die wir uns anschauen. Vers 19. In Vers 19 sagt er nun, da wir nun, Brüder, also weil wir durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Er führt nochmal das zusammenfassend aus, was er schon gesagt hat. Nämlich jetzt, von dem Moment an, seitdem Jesus Christus gestorben ist, ist das Heiligtum frei zugänglich. Wir haben freien Zugang. Freimütigkeit. Wir müssen nicht uns schämen. Wir müssen nicht befangen sein. Wir haben einen freien Zugang zum Heiligtum Gottes. Und das musst du dir mal vorstellen aus den Augen eines Israeliten, der es gewohnt war, dass das Heiligtum des Tempels durch einen Vorhang bedeckt war. Der es gewohnt war, dass dieses Heiligtum lediglich durch einen Hohepriester zu gewissen Zeiten des Jahres betreten werden durfte. Der es gewohnt war, dass nur eine Klasse, ein Stamm Israels, nämlich aus den Leviten heraus, diese Hohepriester hervorbringen konnte, die das tun durften. Das war ganz klar abgeschottet und da war kein Mensch, der sich da hineinbewegen durfte. Und jetzt sagt er ihnen, jetzt ist dieser Zugang frei. Wir haben Freimütigkeit. Da ist keine Barriere mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Du hast jederzeit, an jedem Ort, zu jedem Moment die Möglichkeit, direkte Privataudienz beim König der Könige zu bekommen. Das ist die Ausgangslage, von der er hier spricht. Und nicht nur das, sondern wir haben auch noch, er sagt weiter in Vers 21, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Es ist also nicht nur so, dass Jesus uns den Zugang bereitet hat, sondern gleichzeitig ist er jetzt auch noch der Priester, der gleichzeitig dafür sorgt, dass dieser Zugang ständig frei ist. Er steht ständig für uns ein. Das ist die Situation, in der ein Christ, der Jesus Christus kennt, der an das Erlösungswerk glaubt, das ist die Situation, in der er jetzt steht. Das Privileg, das er hat. Und dieses Privileg ist jetzt der Grundstein quasi für all das, was er jetzt ausführt. Also wir haben gesehen, in Vers 19 fing er an, da nun, also weil das der Fall ist, weil wir Freimütigkeit haben und weil wir einen Priester haben, kommt jetzt die Konsequenz. In Vers 22, so lasst uns. Und weil das noch nicht genug ist, sagt er dann in Vers 23 wieder, so lasst uns. Und dann noch einmal in Vers 24, so lasst uns. Also dreimal in Folge sagt er, weil das so ist, weil wir Freimütigkeit haben, weil wir einen hohen Priester haben, hat das Konsequenzen, die durch diese drei lasst uns eingeläutet werden. Das erste Mal in Vers 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Quasi die Erinnerung, wenn der Zugang schon frei ist, dann geh rein, tritt hinzu, such die Gemeinschaft mit Gott. Und mehr noch, Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Lasst uns die Wahrheit, an der wir festhalten, glauben. Lasst uns das nicht loslassen. Lasst uns an die Hoffnung festklammern. Und es sind diese zwei Dinge, die jeder Christ gerne unterstreicht. Ja, ich habe eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ja, ich habe jederzeit Zugang zu ihm. Ja, ich habe einen Glauben, an dem ich festhalte. Aber damit ist noch nicht genug. Sondern all das, was du quasi im persönlichen Leben mit Christus erlebst, das, was du manchmal erlebst, wenn du alleine zu Hause sitzt mit deiner Bibel und mit dem Gebet, das, was manch keiner von dir sieht, was im Kämmerlein stattfindet, das muss und wird Auswirkungen haben auf das, was außerhalb deines Kämmerleins stattfindet. Und das führt er jetzt aus. Und so spricht der Text jetzt über zwei Aufforderungen für das Miteinander in der Gemeinde, damit du deine Verantwortung verstehst. Und jetzt ist meine Einleitung zu Ende und wir kommen zum eigentlichen Text. Die erste Aufforderung, jetzt ab Vers 24, die erste Aufforderung, achte auf deine Geschwister. Also wir haben jetzt hier in Vers 24 das dritte Lasst uns, das hier in Folge gelistet wird. Und hier schreibt er jetzt, und lasst uns aufeinander Acht haben. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Also jetzt ist es nicht länger du alleine mit deiner Bibel, mit dem Blick auf dich selber, sondern jetzt richtet sich dein Blick hoch auf die Leute um dich her. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und die Sprache, die er hier benutzt, die erinnert gewissermaßen an das Ereignis, das uns beschrieben wird in 1. Mose 4. Als der Kain seinen Bruder Abel ermordete und Gott ihm diese Frage stellt, wo ist denn dein Bruder? Nun, Kain antwortet schon fast frech, wie, bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Und wir sehen aber, dass das, was Kain hier rhetorisch fragt und sarkastisch fragt, dass das eigentlich die Grundausrichtung ist, die der Hebräerschreiber voraussetzt. Wenn er hier sagt, du hast Acht auf die Leute um dich herum, dann ist diese Aussage, du bist Hüter deines Bruders oder deiner Schwester. Du bist für die Leute um dich herum verantwortlich. Lasst uns aufeinander Acht haben, schreibt er hier. Dieses Acht haben, den Begriff, den er hier nutzt, das ist ein sehr bewusster Begriff. Etwas, was geplant ist. Etwas, was aktiv ist. Man könnte auch sagen, lasst uns übereinander nachdenken. Lasst uns aufeinander eingehen. Lasst uns uns füreinander einsetzen. Lasst uns überlegen. Also hier eine ganz aktive Einstellung, auf die es ankommt. Den Blick zu heben und auf die Leute um sich herum zu achten. Ich habe das schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber wir leben in einer Großstadt. Und Großstädte wurden von einem Autor beschrieben wie ein Strudel, in der viele Moleküle unabhängig voneinander unterwegs sind. Die sind einfach getrieben. Und obwohl jeder einzelne Mensch viel mehr Leute um sich herum hat als manch einer auf dem Land, ist es am Ende doch manchmal einsamer als diejenigen in kleinen Dörfern. Weil sie sich einfach unabhängig in diesem gesamten Strudel bewegen, wo sich jeder Einzelne nur um sich alleine kümmert, wo sich jeder Einzelne nur um seine Sachen kümmert und sein eigenes Leben leben. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wenn das auch die Dynamik einer Großstadt ist, ist das nicht die Dynamik einer Innenstadtgemeinde. Gott hat uns berufen zu einer Gemeinde, wo eben nicht jeder einfach nur sein eigenes Leben lebt. Wo eben nicht jeder einfach nur seine eigene Dosis geistlicher Nahrung abholt. Wo eben nicht einfach jeder nur dafür sorgt, dass er selber versorgt ist. Wo eben nicht jeder nur dafür sorgt, dass er selber wachsen kann, sondern deine Aufgabe gemäß Hebräer 10, Vers 24 ist, auf die Leute um dich herum innerhalb der Gemeinde Acht zu haben. Über sie nachzudenken. Indem du an die Schwierigkeiten denkst, durch die sie gehen. Indem du an die Kämpfe denkst, die sie durchmachen. Indem du an die Nöte denkst, mit denen sie kämpfen. Indem du dich an ihre Anliegen erinnerst. Denke an sie. Die eine Person, die im Moment niedergeschlagen ist. Denke an die Person, die einsam ist. Denke an die Personen, die gesundheitlich angeschlagen sind. Oder denke an jene, die wieder Prüfungen durchgehen müssen. Achte auf die Leute um dich her. Und wenn du jetzt merkst, ich weiß eigentlich nichts von den Leuten um mich her, dann fange an zu achten, indem du Fragen stellst. Jakobus sagt in Jakobus 1,19, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Der Anfang ist das Hören und ich höre, indem ich oft Fragen stelle, indem ich die Informationen hören kann. Und da reicht es oft nicht ein einfaches, wie geht es dir? Na gut, okay. Sondern es braucht konkretere Fragen. Wie geht es dir bei der Arbeit? Wie geht es dir in deiner Ehe? Wie geht es dir bei der Kindererziehung? Wie kommst du mit deiner Familie klar? Was macht deine Bibellese und Gebet? Wie ist dein Kampf gegen Sünde gerade? Das Leben der Mitmenschen in deiner Gemeinde ist keine Privatsache. Du teilst das Leben mit deinen Mitmenschen und dazu gehört zuallererst ein aufmerksames Ohr. Und wir müssen ja auch deutlich unterstreichen, dass dieser Befehl in Vers 24 mit einem Einander beschrieben ist. Lasst uns aufeinander Acht haben. Also ganz wichtig zu verstehen, dass es hier um Gegenseitigkeit geht. Es gibt nicht eine Empfängergruppe und eine Sendergruppe, sondern alle tun das Gleiche. Es ist auch nicht nur die Aufgabe von Ältesten und Diakonen. Es ist nicht nur die Aufgabe von reiferen Christen. Diese Aufgabe hier in Hebräer 10, Vers 24 fällt jedem Gläubigen zu. Ich achte auf dich, du achtest auf mich. So schreibt der Autor uns das hier vor. Und jetzt merkst du natürlich, dass diese Aufgabe, aufeinander nachzuhaben, unmöglich ist, wenn du jetzt denkst, du richtest deinen Blick auf alle Christen der Welt. Und es ist genau aus dem Grund auch, dass die Bibel immer wieder an vielen Stellen deutlich macht, dass sich die Christen als Gemeinden örtlich organisieren. Und zwar in einer Form so, dass jeder weiß, wer dazugehört und wer nicht. Und dass jeder abgrenzen kann, wem gegenüber er verantwortlich ist. Und es ist genau aus dem Grund auch, dass wir hier vor Ort einen solchen Wert auf die Mitgliedschaft legen. Wo wir als Gemeinde bei jedem einzelnen Mitglied öffentlich bekennen können, er gehört zu Christus aufgrund seines Bekenntnisses. Und weil er das tut, versteht jedes Mitglied, ich habe Verantwortung dieser Person gegenüber. Und diese Verantwortung trägt jeder gleich. Ich bin verantwortlich für die Mitchristen in meiner Gemeinde. Ich habe die Aufgabe, von ihnen zu hören. Ich habe die Aufgabe, auf sie zu achten. Ich habe die Aufgabe, an sie zu denken. Nun, der ein oder andere, der gern sein Privatleben für sich behalten hat, mag jetzt Sorge bekommen, dass man ihn hier nur mit Argusaugen beachtet und bespitzelt möglicherweise, um ihn dann noch schuldig zu befinden. Und das ist nicht die Aufgabe, die der Hebräerbriefautor uns vorgibt. Es geht nicht darum, dass wir Polizei oder Ordnungsamt spielen, nur nach dem Motto, jetzt habe ich dich. Er geht nämlich jetzt weiter, was das Ziel dieses Achthabens ist, in Vers 24. Das Ziel ist, wenn ihr weiterlest in Vers 24, lasst uns Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das Ziel ist Liebe und gute Werke. Und jetzt macht er damit deutlich, dass es hier um die Kernthemen unseres Glaubens geht. Wenn du versuchst, den Glauben ganz einfach runterzubrechen und zusammenzufassen, dann sind diese zwei Begriffe gute Begriffe, Liebe und gute Werke. Denn es war die Liebe Gottes, die seinen Sohn sandte, damit er am Kreuz sterben würde. Und es war die Liebe Gottes, aufgrund derer alles seinen Anfang nahm. Und es ist die Liebe Gottes, die dann auch er selbst seinen Leuten immer wieder vorgeschrieben hat. Und in den Geboten auch festgeschrieben hat. Und wenn ihr mal mit mir zu Markus 12 geht, dann seht ihr eben, dass diese Liebe nicht nur von Gott zu den Menschen kam, sondern jetzt auch die gegenseitige Reaktion bedeutete, Liebe zu Gott. Und in Markus 12, ab Vers 29, sehen wir, wie Jesus hier in einem Gespräch mit einem Pharisäer ist, der ihn so ein bisschen herausfordert, um zu hören, ob er denn auch wirklich der richtigen Lehre entspricht. Und Jesus untermalt mit seinen Worten, die er hier jetzt gemacht macht, dass das, was im Alten Testament steht, immer noch gültig ist. In Markus 12, Vers 29, Jesus antwortete ihm, das Erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also er sagt, das erste Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was ich habe. Jetzt geht's aber weiter, Vers 31. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und da macht Jesus schon deutlich, daran hat sich nichts geändert. Der Auftrag des Menschen ist in erster Linie, Gott zu lieben. Und diese Liebe soll sich dann so auswirken, dass er andere liebt. Und nicht nur, dass er sie liebt, sondern besonders ist diese Liebe dann auch ein Merkmal der Jünger Gottes geworden. Wo Jesus selbst sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das Merkmal einer Gemeinde. Und das, was hier jetzt in Markus 12 von Jesus als Grundprinzip gesehen wird, wird später von den Aposteln immer wieder auch zitiert und als Grundlage genommen dazu, dass wir einander lieben sollen. Paulus macht es in Römer 13. Er macht es nochmal in Galater 5. Jakobus macht es in Jakobus 2. Mehrere Stellen, wo genau dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, wieder verwendet wurde, um unsere Verantwortung den anderen gegenüber deutlich zu machen. Also es fängt alles dabei an, Gott zu lieben mit allem, was ich bin. So, dass ich ihn höher schätze als alles andere. Und es ist dann diese Liebe, die mich dahin bewegt, meine Nächsten um mich herum zu lieben. So, dass die Welt uns anschauen wird und sagt, so eine Liebe, wie es hier gibt, in dieser Gemeinde, gibt es nicht in der Welt. Denn hier liebt sich jung und alt. Hier liebt sich verschiedene Nationen. Hier sind verschiedene Lebensumstände, verschiedene Situationen einfach zusammen, gemeinsam auf dem gleichen Weg. Sowas gibt es nicht. Und so ist unser Glaube in erster Linie ein Glaube der Liebe. Eine Herzensangelegenheit. Etwas, was nicht nur aus Zwang, sondern aus Zuneigung kommt. Und diese Liebe führt dann aber auch zu guten Werken. Diese Liebe wird sich dadurch deutlich machen, dass sie Barmherzigkeit zeigt, dass sie fleißig ist, dass sie geduldig ist, dass sie sich ganz bewusst um andere sorgt. Und so sehen wir, dass diese zwei Komponenten, Liebe und gute Werke, sehr eng verknüpft sind. Die kannst du nicht trennen. Und manch einer, der denkt, Liebe selber reicht, der muss lernen, dass sich das auswirken muss in guten Werken. Und manch einer, der sich nur auf die guten Werke fokussiert, der muss darauf Acht haben, dass diese guten Werke auch richtig gewurzelt sind in Liebe. In der Gemeinde Gottes gibt es nicht nur ein, ach, muss halt gemacht werden. Weil es ja sonst niemand macht. Das ist nicht biblisch, das ist kein typisches gutes Werk. In der Gemeinde Gottes gibt es nicht nur Listen abzuarbeiten, das ist nicht biblisch. Wozu Gott den Menschen erratet hat, ist ein Herz, das für ihn lebt, das ihn liebt und daraus heraus Gutes tut, weil er die anderen liebt. Und um dieses besser zu werden in der Liebe und in den guten Werken, brauchst du Leute um dich herum. Und um in der Liebe und in den guten Werken besser zu werden, brauchen andere dich. Und dazu brauchen auch Leidende besonders Menschen um sich herum. Deshalb ist die erste Aufforderung so wichtig. Achte auf deine Mitchristen. Nimm deine Verantwortung wahr. Nimm sie dadurch wahr, indem du zuerst zuhörst. Und zweitens zuhörst. Und drittens zuhörst. Zuhören ist der Anfang. Indem du Fragen stellst, indem du mitdenkst und indem du dann darüber nachdenkst, wie du diese Person in ihrem Wandel anspornen kannst. Und du fängst dann an, für sie zu beten und du fängst dann an, für sie zu planen, mit ihr zu planen und du gehst voran damit. Und das, lieber Christ, ist deine Aufgabe in der Gemeinde Gottes. Und das ist eine Aufgabe, die herauswächst aus der Wertschätzung Gott gegenüber. Das ist eine Aufgabe, die aus der Freude am Zugang zu Gott herauswächst. Es ist eine Aufgabe, die dann aber auch aktiv wahrgenommen werden muss und für die es konkrete Anweisungen gibt. Und somit kommen wir jetzt zur zweiten Aufforderung. Zweitens, gehe mit deinen Geschwistern. Denn jetzt hast du dir vielleicht vorgenommen, okay, ich werde auf meine Leute achten, aber das ist wie ein guter Vorsatz, der wenig Frucht bringt, wenn er nicht mit einer klaren Strategie verknüpft ist. Und diese Strategie gibt der Schreiber uns hier jetzt ab Vers 25. Und er dreht es zuerst ins Negative, Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Also für diesen Autor ist völlig klar, dass Acht haben aufeinander hängt ab von dem Zusammenkommen. Diese zwei kann man nicht trennen. Aber offensichtlich war es für die Empfänger dieses Briefes nicht so geläufig. Wenn er hier schreibt, für sie ist es bei einigen ist es die Sitte, nicht zusammenzukommen, nicht sich mit Leuten zu treffen. Und es geht hier um diese Gewohnheit, die Gewohnheit, nicht zu erscheinen. Es geht nicht darum, mal krank zu sein oder mal unterwegs zu sein, sondern es geht hier um die Gewohnheit, es zur Gewohnheit zu machen, nicht zu den Versammlungen zu kommen. Es geht hier um die Priorität der Versammlungen. Es geht hier um das Verständnis, wie wichtig dieses Versammeln ist Und wenn es zur Gewohnheit geworden ist, diese Zeiten zu missen, nicht zu kommen, dann hängt es an deinen Prioritäten. Dann ist dir irgendetwas anderes wichtiger geworden als diese Zeit mit deinen Geschwistern. Dann ist es entweder die Bequemlichkeit, dann ist es vielleicht dein Schlaf, dann sind es vielleicht deine Hobbys, deine Beziehungen oder was es auch sein mag. Irgendetwas nimmt die Stelle ein, die eigentlich der Gemeinde gehört. Und wer dann anfängt, diese Zusammenkünfte regelmäßig zu verpassen, der tut das meistens, weil sein Herz Gott gegenüber erkaltet ist. Und er jetzt mehr Freude an etwas anderem hat, als an dem, was Gott ihm gegeben hat. Die Gemeinde ist ihm jetzt mehr eine Last als eine Freude. Und irgendwann geht man halt nicht mehr. Für den Autor hier ist ganz deutlich, dieses Versammeln, dieses Zusammenkommen, dieses physische, reale, zusammen in einem Raum zu sein, ist fundamental, weil du nur so Acht haben kannst auf deine Christen um dich herum. Und weil du nur so lernen kannst, wo sie wirklich stehen. Und weil du so auch nur wirklich Anteil haben kannst an ihrem Leben. So eng verknüpft er das. Das kannst du nicht trennen. Du kannst nicht denken, du kannst Acht haben auf deine Leute, wenn du dich nicht mit ihnen triffst. Und gerade heute, wo wir diese tollen Geräte haben, mit denen man ganz schnell mit jedem Menschen kommunizieren kann, müssen wir verstehen, dass dieser Kontakt hierüber nicht der gleiche ist wie der reale physische Kontakt. Textnachrichten ersetzen nicht das Gespräch. Und ein YouTube-Gottesdienst ersetzt nicht die Präsenz in der Gemeinde. Und das Lesen von Statusanzeigen, Instagram-Posts, Blogposts oder was es noch alles gibt, ersetzt nicht deine Aufgabe in der Gemeinde. Du brauchst ein Zusammenkommen, ein Versammeln, ein Zusammentreffen, und zwar physisch, wo die eine Person und die andere zusammenkommen. Jetzt fragst du dich ja, was ist denn hier mit gemeint? Spricht er jetzt hier nur von den Gottesdiensten? Spricht er hier von den Hauskreisen? Spricht er hier von privaten Kreisen? Was meint er hier? Ich sehe es nicht. Hier steht nur Zusammenkommen. Also er gibt keine konkrete Antwort, welche Veranstaltungen jetzt gemeint sind. Aber er macht ganz deutlich, du hast die Verantwortung, auf deine Leute Acht zu haben. Und um das zu tun, musst du mit den Leuten zusammenkommen. Du brauchst einen Austausch mit den Gleichgesinnten. Und das ist das, was wir beispielhaft gesehen haben in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 zuerst entsteht, und die so eng zusammenleben, dass sie dann nicht nur im Tempel, sondern auch in den Häusern sich tagtäglich versammeln. Das war für sie dann völlig normal und entscheidend und völlig natürlich. Und da müsst ihr das jetzt auch richtig verstehen, wenn jetzt jemand denkt, na gut, wenn das so wichtig ist, dann werde ich mich jetzt einfach immer hinbegeben und mich hinsetzen und es über mich ergehen lassen, dann ist das nicht die Motivation, die der Hebräerschreiber möchte. Sondern Gott will dein Herz. Ein Herz, das von der Liebe zu ihm so angetrieben ist. Ein Herz, das von der Liebe zu den anderen so angetrieben ist, dass sich so dem widmet, was er liebt, dass es das einfach tut. Nun, ich vergleiche das immer gerne damit, wenn es etwas gibt, was du wirklich von Herzen gerne machst, dann wird dich keiner dazu zwingen müssen. Wir haben hier diese Gruppe, die dieses Spiel immer regelmäßig macht. D&D oder wie das heißt. Ich verstehe es bis heute nicht, aber die haben total viel Spaß daran und niemand zwingt sie dazu, richtig? Ja, guck mal, sie jubeln schon. Wir haben andere Fußballfans oder Footballfans, denen wird niemand zwingen müssen, sich diese Spiele zu verfolgen. Wir haben andere, die so interessiert sind an Mode, dass sie niemals gezwungen werden müssen, das auch sich damit zu befassen. Nun, für mich persönlich, wer mich kennt, der weiß, dass ich von Herzen gerne lese. Und manch einer hat mich schon gefragt, wie schaffst du es, so viel zu lesen? Und ich sage, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe keinen Plan. Ich mache es einfach, weil ich es gerne mache. Und dann lese ich halt. Und ihr versteht, so ist es, wie ein Christ gestrickt ist. Dass es für ihn völlig natürlich ist, dass er mit anderen Christen zusammenkommen muss. Dass er die Gemeinschaft braucht und dass es kein Zwang ist. Er tut es einfach. Wenn er versteht, wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu haben, Nun hätte der Autor hier einfach schreiben können: Versäumt die Versammlung nicht, geht bitte einfach hin. Aber das sagt er nicht. Sondern er schreibt was anderes. Er sagt: Versäumt sie nicht und jetzt tut etwas, wenn ihr hingeht. Nämlich, sondern einander zu ermuntern. Ganz deutlich hier, es geht nicht einfach darum, aufzutauchen und sich hinzusetzen und sich und dann wieder abzuhauen. Es geht nicht einfach darum, wieder zu verschwinden, sondern es geht darum, auf die Leute um dich herum zuzugehen. Und das ist es genau und besonders, was ein Leidender braucht in seinen schwierigen Zeiten. Wenn du wirklich Acht gibst auf deine Nächsten, wirst du anfangen, danach dann auch mit ihnen zu gehen. Du wirst anfangen, sie in ihren Versammlungen zu suchen. Du sprichst ihnen Mut zu. Das ist es, was er hier meint. Ermutigen. Und wenn wir hier dieses Wort ermuntern sehen, dann muss ich euch noch einmal mit dem griechischen Wort langweilen. Ihr hört nicht viel Griechisch von mir, aber dieses Wort solltet ihr kennen. Parakaleo. Wir haben schon mal davon gesprochen. In der Apostelgeschichte. Parakaleo heißt nebenher rufen. Und warum sage ich euch das auf Griechisch? Weil man es ins Deutsche so schlecht übersetzen kann. Ermuntern ist nur ein Teilaspekt dieses Wortes. Es ist nebenher zu gehen und zu rufen. Das bedeutet, das kann sehr unterschiedlich dann aussehen. Den einen werde ich herbeirufen. Wenn ich sage, Florian, komm zu mir, dann ist es ein Parakaleo. Wenn ich zu Leonardo sage, hör auf damit. Nein, mach ruhig weiter. Ich weiß, dass er darauf reagiert, deshalb mache ich das. Dann wäre das ein Ermahnen. Das wäre auch Parakaleo. Wenn jetzt jemand weinend da sitzt und ich ihn tröste, dann wäre das auch Parakaleo. Also ihr seht, dass dieses Wort, das hier benutzt wird, sehr situationsgebunden ist und sehr spezifisch, je nach der Lage aussehen kann. Und so kannst du dir vorstellen, dass du mit deinen Geschwistern unterwegs bist, mittendrin in dieser Menge. Und du läufst neben einem her, wo du siehst, wie er sich in der Sünde verfängt. Und du greifst ihm unter die Arme und hilfst ihm raus und gehst mit ihm voran und ermahnst ihn. Und du läufst weiter und du siehst einen, der schwach ist im Glauben. Jede kleine Wurzel bringt ihn halb zum Stolpern. Jedes kleine Schlagloch ist für ihn eine Riesenmulde, aus der er nicht wieder rauskommt. Und du greifst ihm unter die Arme, hilfst ihm voran und zeigst ihm, der Weg geht weiter, indem du ihn ermutigst. Und dann siehst du manch einen, der so traurig und niedergeschlagen ist, dass er einfach nur anhalten muss und du ihn in die Arme nimmst und ihn tröstest. Du bist ihr Begleiter und du redest jedem Einzelnen zu in der einzelnen Situation, wo sie sind. Und jetzt seht ihr, wie abhängig dieses Ermuntern, dieses mit Leuten gehen und ihnen in ihre Situation sprechen, wie abhängig das ist von dem Achtgeben. Denn wie willst du denn jemanden so ermutigen, ermahnen und trösten, wenn du nicht vorher Acht gegeben hast und geachtet hast darauf, wo er überhaupt steht? Denn wenn du nicht Acht gibst, wirst du vielleicht einem Sünder Mut zu sprechen, während er eigentlich Ermahnung braucht. Oder du wirst einen Schwachen scharf zurechtweisen, obwohl er eigentlich Hilfe gebraucht hat, Ermutigung gebraucht hat. Und erst wenn du dich deutlich in sie hineinversetzt hast und wenn du Acht gegeben hast, dann wirst du in der Lage sein, diesen Auftrag des Ermuntern, des Ermutigen, des Tröstens, des Ermahnens zu tun. Und so gehst du mit deinen Geschwistern voran. Nun, wenn du jetzt unsere Gemeinde beobachtest, dann merkst du, dass dieser Auftrag, mit den Leuten zu gehen, nicht durch die Sonntagsgottesdienste alleine abgedeckt ist. Wir sind so gesegnet, dass wir sehen dürfen, wie der Herr uns viel Wachstum schenkt. Und manch einer denkt an die Zeiten vor Jahren zurück, wo wir es geschafft haben, Gemeinschaft und Austausch zu haben nach dem Gottesdienst hier vor Ort, wo du es geschafft hast, mit jeder anwesenden Person wenigstens ein paar Zeilen zu wechseln. Und das hat sich nun geändert. Das ist auch gut so. Jetzt schaffst du es nicht mehr, am Sonntag alle zu sehen. Jetzt sind auch unsere Mitglieder, wo wir wohnen, viel stärker verstreut. Und jetzt braucht es viel mehr Möglichkeiten und Ebenen, wo dieses Ermahnen und Ermutigen stattfinden kann. Und es ist genau aus diesem Grund, dass wir so einen Wert darauf legen, dass diese Hauskreise stattfinden, die wir noch mehr bauen möchten. Wir wollen noch viel mehr Hauskreise haben, damit jede Region, wo unsere Mitglieder unterwegs sind, bedient sind mit Orten, wo man sich in kleineren Gruppen zum engeren Austausch treffen kann. Auch die anderen Kreise, die wir haben, sei es der jungen Erwachsenenkreis, sei es Männer- und Frauenkreis, sei es Mutter-Kind-Kreis oder sei es auch ein Evangelisationstraining. Jedes Treffen kann dazu dienen, diese Aufgabe zu erfüllen. Und darüber hinaus gibt es unzählige informelle Treffen, die in dieser Gemeinde stattfinden. Wenn ich höre, wie Männer sich treffen, um gemeinsam ein Buch durchzugehen, andere Frauen, die sich zusammen treffen zum Austausch und Gebet, oder andere Gruppen, die sich einfach einfinden und das auch manchmal zu großen Regelmäßigkeit machen. Macht das weiter, wenn ihr dieses Ziel damit verfolgen könnt. Und so ist der Punkt deutlich, dass was ein Christ braucht, ist eine Gemeinschaft, wo genau das stattfinden kann. Wo er andere anspornen kann und die ihn wiederum anspornen kann. Wo du den Raum hast, jemandem zuzuhören und ihnen auch zureden kannst. Und wenn du bis jetzt im Moment diesen Raum nicht gefunden hast, dann gib nicht auf und suche weiter. Schließ dich einem Hauskreis an oder treff dich einfach mit Leuten zum Austausch und Gebet. Such dir Leute aus. Geh auf sie zu und mach das dann auch zur Regelmäßigkeit. Und wenn du danach jemanden siehst, dem es fehlt, dem etwas fehlt oder dem diese Gemeinschaft fehlt, dann denke mit an ihn und für ihn. Bete für ihn und mit ihm und hilf ihm, diese Gemeinschaft zu finden. Nun, dieser Auftrag, einander zu ermuntern, zu ermahnen, ermutigen, trösten, der ist jetzt hier auch mit einem zeitlichen Horizont versehen. Und das in Vers 25, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heransehen seht. Wovon er hier spricht, ist die Wiederkunft Jesu. In Apostelgeschichte 1 war das der Horizont, der Engel den Aposteln gab. Nachdem er in den Himmel gefahren ist, kam der Engel und sagte, genau so wie er hochgefahren ist, wird er auch wiederkommen. Und dann wussten die Apostel, okay, wir haben jetzt unseren Auftrag, solange er hochgefahren ist, das Evangelium zu verkündigen und das Reich Gottes voranzubringen. Und bis er dann wiederkommt, dann ändert sich alles. Und das Gleiche gilt für die Gemeinde. In dieser Zeit, nach seiner Himmelfahrt, bis zu dem Zeitpunkt, bis er wiederkommt, ist der Auftrag genau der gleiche, nämlich der, einander zu ermutigen und ermahnen und mit den anderen voranzugehen und den Leib zu stärken. Und vor allen Dingen im Blick darauf, dass er einst wiederkommt. Denn wenn du daran denkst, dass einst Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit herunterkommt, die Erde selbst betritt und du dann vor Augen hast, dass einer in deiner Runde seine erste Liebe verlassen hat, dann wird dich das umso mehr antreiben, diesen Dienst der Ermutigung zu tun. Und wenn du darüber nachdenkst, dass Jesus Christus einst wiederkommt, und du siehst, wie jemand seine Sünde einfach duldet, dann wird dich das umso mehr anspornen, deinen Dienst des Ermahnens und des Ermutigens zu tun. Und wenn du jemand stolpernd auf dieses Ziel hingehen siehst, dann, und du hast das vor Augen, er kommt doch in Herrlichkeit und in Heiligkeit, dann wird dich das umso mehr ermutigen, ihm aufzuhelfen und auf dieses Ziel zu schauen. Dieses Ziel ist unsere Motivation. Und je mehr du dir das vor Augen hältst, er kommt wieder und der Tag kommt bald, desto mehr wirst du anfangen, dann auch die Prioritäten, die du selber hast, unter seine Prioritäten zu ordnen. Und nicht länger nur das Materialistische, das Irdische, das, was vergänglich ist, zu sehen, sondern du wirst dich ausrichten auf das, was es immer gilt. Und das geistliche Leben von dir und deinen Mitgeschwistern wird neue Priorität bekommen und du wirst dich darauf fokussieren. Das legt uns dieser Text dar. Eine Gemeindekultur, die aufeinander Acht hat, um sich anzuspornen und die dann Mut zuspricht, die mit den Einzelnen mitgeht, ermahnt und tröstet, wo es nötig ist. Das ist es, was besonders Leidende brauchen. Denn gerade Leidende fühlen sich oft isoliert. Sie sehen alle um sich herum unbehelligt weiter rennen oder gehen. Und sie fühlen sich dann allein in ihrer Not. Und C.S. Lewis beschreibt das in einem Buch, in dem er den Tod seiner Frau bearbeitet. Und er beschreibt dort von unsensiblen Reaktionen, denen er sich ausgesetzt war. Leute, die ihm verlegen gegenüberstanden, hochrot anliefen und einfach wegrannten, weil sie nicht mehr wussten, was sie ihm noch sagen sollten, weil er aus seinem Leid nicht rauskam. Und sein Schluss war, wo er schreibt, vielleicht sollten die Trauernden wie Aussätzige in spezielle Siedlungen isoliert werden. So sollte es nicht in der Gemeinde Gottes sein. Jemand anderes beschrieb, dass er jede Woche, wenn er in die Gemeinde kam, der Besuch in der Gemeinde wie Zitronensaft in einer Papierschnittwunde war. Jedes Mal sah er sich selbst von einer Gruppe umgeben, die einen völlig anderen Fokus hatte. Jedes Mal sah er sich von einer Gruppe umgeben, die ein völlig anderes Tempo vorschlug. Wo er dann sich plötzlich nicht mehr fühlte, als gehörte er dazu, als ob er nicht dazu passte. Und er wollte dann nicht einfach wieder vom Gleichen reden und wieder Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber es fiel ihm dann einfach schwer. Nun, ein solcher muss natürlich lernen, dass auch für ihn der Auftrag der gleiche ist. Auch er muss Acht haben auf die Leute um sich rum. Auch er darf lernen, andere zu ermutigen und ermahnen, auch wenn ihm nicht danach ist. Aber die Gemeinde hat immer wieder den Blick darauf und wird lernen, den Gläubigen dort zu sehen, wo er gerade ist. Ich habe Verantwortung für den, der neben mir steht. Und ist er nun mal nicht so schnell unterwegs wie ich? Und hat er vielleicht gerade sein Ziel aus dem Blick verloren, dann ist es meine Aufgabe, ihm dort zu helfen, ihm zuzureden und mit ihm voranzugehen. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. So verstehe, dass jeder Gläubige die Verantwortung für seine Brüder und seine Schwestern trägt. Fange an, zu hören, zu lernen, Acht zu haben und gehe danach mit ihnen, Schritt für Schritt. Und sprich ihnen das zu, was sie gerade benötigen. Das ist Miteinander in der Gemeinde und das ist Miteinander auch im Leid. Vater, wir preisen dich dafür, dass du uns dein Wort gibst, wo wir selbst das lernen, wie wir miteinander umgehen können, zu deiner Ehre. Herr, und wir preisen dich für die Gemeinde, die du hier geschaffen hast und auch die Gemeinschaft, die wir genießen dürfen und die informellen Beziehungen und auch die formellen Veranstaltungen, wo wir genau das erleben dürfen, wo wir einander zusprechen dürfen, wo wir gemeinsam unser Bekenntnis vor dir ausrufen dürfen, wo wir uns sowohl in Lied als auch in Gebet ermutigen und ermahnen dürfen und anspornen dürfen. Herr, und da sehen wir, welchen Segen du uns da gibst. Herr, wir wissen aber auch, dass solange wir auf dieser Welt sind, wir erinnert werden müssen, darin treu zu sein. Wir wissen auch, dass je größer unsere Gemeinde wird, wir umso aktiver sein müssen, diese Anforderungen, Aufforderungen wahrzunehmen. Herr, und ich bitte dich da auch um Gnade, dass wir wirklich eine Gemeinde sind und lernen zu werden, die nicht aus Einzelkämpfern versteht, sondern die sich als Körper sieht. Ein Körper, wo jedes Glied wichtig ist und wo der Schmerz jedes Gliedes Einfluss auf das Ganze hat. Herr, lehre uns das, eine solche Gemeinde zu sein, zu deiner Ehre. Amen.